Passend zur dunklen Jahreszeit geht's heute um dunkle Momente, um dunkle Phasen im Leben. Hinter jedem Lächeln versteckt sich ja oft eine heftige Story. Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Ganz, ganz wichtig, du bist nie allein. Also lass dich in dieser Folge inspirieren.
Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
Melli Tichler hier und heute reden wir über alles, über Trauer, über Mobbing, wie Kunst hilft, über dunkle Phasen. Aber zu Beginn mag ich dir mal eine Handyaufnahme vorspielen. Ich habe eine Freundin von meiner Mama getroffen, die ich, glaube ich, 10 Jahre oder länger nicht gesehen habe. Dieser Mensch ist einfach so eine Inspiration und hat einfach, egal was passiert ist, nie aufgegeben. Ich habe sie nach ihrem Geheimnis gefragt und habe ihr mal das Handy unter die Nase gehalten und das hat Trixi gesagt.
Ich hatte sehr viele schwarze Momente, Zeiten, aber nur eins habe ich nie verlernt, das Lachen.
Das ist so schön.
Ja.
Kannst du kurz, ja, ich wollte sagen, kannst du kurz das Lachen geben?
Ja.
Ich liebe dein Lachen.
Super.
Danke, Trixi, das nehmen wir uns vor. Nie das Lächeln verlieren.
Du bist nicht allein.
Willkommen in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Passend zur dunklen Jahreszeit geht's heute um dunkle Phasen, dunkle Momente, dunkle Zeiten im Leben, weil nicht immer alles super perfekt ist. Und jetzt bei mir dran der Flo. Hi.
Hi.
Erzähl mal, wenn du quasi hörst, dunkle Phase im Leben, was ist so das Erste, woran du denkst? Was kommt dir da in den Sinn?
Puh, ja, also ich denke dran, dass es schon diese Phasen schon länger ein Teil meines Lebens sind, auf jeden Fall. Und dass sie auch immer wieder kommen und dass ich das aber akzeptiert habe für mich, dass das einfach ein Teil ist. Und ich habe diese Phasen oder wie man es auch immer nennen will, Depressionen, Downs, gibt ja viele verschiedene Worte dafür und Ausdrücke. Und ich sehe das immer als eben als einen Ort, an den ich gehe hin und wieder. Und dann bin ich da und lerne ziemlich viel über mich und verbringe Zeit mit mir und mit meinen Gedanken, die dann meist nicht immer positiv sind. Mhm. Aber schaffe es dann doch bis jetzt immer wieder auch da raus. Und da ich das mittlerweile weiß, macht es das einfacher. Und ich nehme da auch jedes Mal wieder was mit. Und es ist auch meistens die Phasen, in denen ich am kreativsten bin und wo die meisten Songs tatsächlich entstehen. Also die wenigsten Songs, die ich schreibe, entstehen aus Fröhlichkeit, muss ich sagen. Sondern meistens, wenn es eher schlecht geht.
Das sagen sehr viele Menschen, beziehungsweise auch Künstler, dass man gerade in diesen Downs, wenn es einem wirklich schlecht geht, einerseits am meisten über sich lernt, was ich echt eine voll starke Sichtweise finde, weil man könnte ja auch nur als was Schlechtes sehen und jammern und keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch wichtig, sich Hilfe zu holen, wenn man weiß, dass man es nicht alleine schafft. Stehst du dem offen gegenüber?
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich habe es meistens bis jetzt alleine rausgeschafft. Ich schätze mich da auch glücklich, dass es bei mir noch nicht, weil ich kenne viele Leute, bei denen das um einiges schlimmer war, auch als bei mir. Und da ist es dann auf jeden Fall auch wichtig, dass man sich Hilfe sucht. Und da kann es natürlich einerseits professionelle Hilfe sein, klar. Aber es reicht doch einfach nur mit seinem Umfeld, mit irgendjemandem, dem man halt vertraut, zu reden drüber. Das kann oft schon reichen. Weil den meisten geht es ja auch mal so. Weißt du? Und das ist dann, jeder war da mal oder kennt sich da oder weiß das einfach, wie sich anfühlt und hat es auch rausgeschafft. Und kann da vielleicht helfen. Also, aber klar, wenn es besonders schlimm ist, dann muss man sich auch natürlich professionellen Rat holen. Aber wie gesagt, einfach drüber reden reicht manchmal schon.
Finde ich auf jeden Fall super cool, dass du offen drüber redest. Du machst ja auch Musik.
Richtig.
Und verarbeitest das so.
Ich glaube, man hört das auch in der Musik und gerade in den Lyrics, dass es mir hin und wieder auch so geht. Also ich mach da kein Geheimnis draus.
Was ich super, super cool finde, weil es so, so wichtig ist, ehrlich zu sein, offen drüber zu reden.
Du bist nicht allein.
Ich bin jetzt hier mit Krone-Hit-Hörerin Isabella.
Hallo.
Isabella, wir haben im Zuge der Sendung schon mal gequatscht und ich freue mich sehr, dass du heute offen mit mir über eine sehr, sehr dunkle Zeit in deinem Leben redest. Und ich habe es dir zuerst schon gesagt, es ist ein Thema, wo man nicht weiß, wie man anfangen soll, drüber zu reden.
Ja, also erstmal hallo, schön, dass ich da sein darf.
Danke dir.
Und Ja, also das, also um einmal alle Leute so ein bisschen aufzuklären, die das jetzt hören, ich habe meine Mutter verloren, als ich 10 Jahre alt war. Und das war halt schon der dunkelste Moment in meinem Leben, würde ich sagen.
Es tut mir leid.
Und ja, aber jetzt ist halt schon 10 Jahre her und ich erzähle eigentlich die Geschichte von meiner Mutter, oder besser gesagt, wie ich damit klargekommen bin, mit dem Ganzen, wie ich das verarbeitet habe, erzähle ich eigentlich gerne, um andere Leute auch ein bisschen das Gefühl zu geben, hey, ihr seid nicht allein mit eurem Moment, mit eurem dunklen Moment, und ich habe es daraus geschafft, also schafft es jeder andere auch daraus irgendwie. Und ja, genau, deswegen bin ich da, und du kannst auf jeden Fall mich alle Fragen stellen, die dich interessieren. Also bei mir ist das nicht so tragisch, weil es einfach schon eine Zeit her ist, und für mich ist es keine offene Wunde mehr, sondern eigentlich gut verheilte Narbe, würde ich sagen.
Wahnsinnig stark. Du hast gesagt, und das fand ich so schön, wie wir gesprochen haben, dass du vor allem an die wunderschönen Momente mit deiner Mama zurückdenkst und wie sie dir Mut gegeben hat, weil du meintest ja, deine Mama hatte eine längere Krankheit.
Ja, genau. Also meine Mutter hatte Brustkrebs, also den hat sie diagnostiziert bekommen, da war ich 2 Jahre alt. Und eben, ich finde, meine Mutter ist halt eine wahnsinnig inspirierende Frau für mich gewesen, oder ist es eigentlich noch immer. Und es ist so, dass die zu meiner Mama gesagt haben, okay, du hast 1 Jahr zum Leben. Es war auch ein sehr aggressiver Krebs, den sie da diagnostiziert bekommen hat. Und meine Mutter hat aber gemeint, das mache ich jetzt, das ist sicher nicht so. Also sie war überhaupt nicht okay mit dem Gedanken, dass sie in 1 Jahr schon sterben wird, wegen mir primär, weil sie gemeint haben, sie möchte halt in meinem Leben einfach noch mehr präsent sein, mir Dinge zeigen können, sie möchte mich erleben, wie ich durch den Kindergarten gehe, wie ich die Schulzeit mache. Und sie hat gesagt, sie will meinen Volksschulabschluss miterleben. Das war ihr Ziel, und der war zu dem Zeitpunkt ja doch noch 8 Jahre entfernt, als sie das diagnostiziert bekommen hat. Und sie hat dann wirklich aus dem einen Jahr, was ihr gegeben wurde, 7 weitere Jahre dran gehängt.
Wahnsinn.
Also wirklich Respekt. Also sie hat das wirklich so ein arges Durchhaltevermögen gehabt und hat wirklich auch dran geglaubt, dass sie das schaffen kann, und hat wirklich ihr Tagebuch geführt, und sie und andere Leute hat sie dann einfach inspirieren versucht, auch durch das. Sie ist meditieren gegangen, hat mit anderen sich ausgetauscht. Und ja, also alles gegeben, dass sie das durchhalten kann. Und sie ist tatsächlich 1 Woche nach meinem Volksschulabschluss gestorben. Also jetzt komplett so durchgezogen, wie sie sich das vorgestellt hat.
Boah, ich habe eine Träne in den Augen. Ich finde das so stark, wie du da drüber redest, weil der Verlust von einem Menschen ist zumindest für mich, oder ich glaube für ganz, ganz viele, so der schlimmste Gedanke, den ich mir vorstellen kann. Und du bist aber so ein strahlender Mensch, so wie ich dich kennengelernt habe, und so eine Powerfrau und gehst deinen Hobbys nach. Und das klingt jetzt so blöd, man sieht dir das nicht an, aber du wirkst einfach so stark. Schätze ich das richtig ein? Also das.
Dankeschön. ja, also ich habe mir einfach zum Ziel gesetzt, dass ich einfach die Freude, die meine Mutter gehabt hat, dass ich die weiterlebe für sie und natürlich auch für mich, weil sie hat sich nicht gewünscht, dass ich dann in ein Loch reinfliege. Und sie hat mir auch das Leben nicht so vermittelt, dass sie traurig sein soll. Sie hat mir auch nie gezeigt, dass sie traurig war oder Angst gehabt hat in der Phase. Also ich habe tatsächlich in der Zeit, wo sie krank war, habe ich nie mitbekommen, dass sie krank ist. Also bis zum letzten halben Jahr habe ich gemerkt, okay, die Mama geht öfter ins Krankenhaus, aber immer wenn sie dann zurückkommen ist, habe ich gemerkt, okay, aber sie ist voll da, sie kocht für mich, sie bringt mich zu Hobbys, sie spielt mit mir, sie liest mit mir, sie ist so lang wie es geht mit Skifahren oder Wandern gegangen. Und sie hat mir auch nicht gezeigt, sie hat mir einfach auch nicht gezeigt, dass es einen Grund gibt oder so, dass ich traurig sein müsste. Und immer gedacht, hey, wenn die Mama das schafft, einfach, dass sie die positive Ausstrahlung beibehält, obwohl sie weiß, dass sie sterben wird, dann sollte ich jetzt auch die positive Einstellung mir beibehalten und zeigen, hey, es gibt auch ein Leben nach so einem Verlust, und es gibt ein Leben, das wirklich schön ist nach dem Verlust. Also ich mag mein Leben. Also ich schaue es an und denke mir, eigentlich ist es ganz gut. Also passt ganz gut.
Wow. Hut ab, das ist so bewundernswert. Wie war die Zeit danach, also bis jetzt, wie bist du zu dieser starken Person geworden? Gibt es da, also das kann man jetzt so allgemein natürlich nicht sagen, aber gibt es da irgendwas, was dir immer wieder so Kraft gegeben hat oder ja, dir Hoffnung, Mut gegeben hat?
Das, was mir auf jeden Fall sehr geholfen hat, war Schreiben. Also ich habe sehr, sehr viele Geschichten geschrieben, vor allem als ich dann in der Pubertät angekommen bin, weil für mich war die Pubertät sehr, sehr herausfordernd, würde ich sagen, weil du wünschst dir halt in der Pubertät, wenn dann so eine Umstellung für deinen Körper passiert, also so viele Sachen passieren mit deinem Körper, da wünschst du dir halt eigentlich eine weibliche Bezugsperson in deinem Leben, die sagt, hey, mach dir keine Sorgen, wir besprechen das zusammen durch. Und in dem Sinne, die habe ich halt so nicht gehabt und das war halt schon schwer. Und dann haben wir gedacht, okay, die ganzen Probleme, das häuft sich jetzt an und ich merke, okay, oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und im Moment ist mir die Mama sehr abgegangen. Und dann habe ich angefangen, Geschichten zu schreiben, wo ich wirklich die Probleme, die ich gehabt habe, verarbeiten habe können. Also ich habe sie Charakteren gegeben, mir Charaktere ausgedacht und dann habe ich am Tag, ich glaube, nach der Schule circa 5 Stunden oder 6 Stunden durchgeschrieben oder bis zum Schlafengehen einfach nur Geschichten geschrieben, wo ich die Personen mit meinen Problemen, meine Probleme quasi ausmerzen habe lassen, so dass sie das verarbeiten. Und so bin ich eigentlich selber. Und so bin ich eigentlich selber daran gewachsen und habe gemerkt, okay, die Person, der Charakter, den ich da schreibe, der schafft es so. Vielleicht schaffe ich das auch so. Und irgendwie noch circa 100 Seiten schreiben über wirklich so über ein Jahr circa, war ich dann fertig mit der Geschichte. Und dann macht, wow, also sie hat es geschafft und irgendwie hat sie das für mich so angefühlt, als ob ich es auch geschafft hätte in dem Sinne.
Ich finde das so bewundernswert. Ich hoffe, dass du eines Tages ein Buch rausbringst. Und ich bin mir auch sicher, dass du allein mit diesem Gespräch jetzt schon ganz, ganz viele Menschen inspirierst. Mich auf jeden Fall. Und ich bewundere das immer, wie man nach so einem dunklen Moment beziehungsweise nach so einem Schicksalsschlag einfach wieder so viel Kraft schöpfen kann. Und deshalb danke, dass du diese Geschichte geteilt hast.
Gerne. Und was ich noch zusätzlich sagen möchte, ich hoffe, die Zeit ist noch dafür.
Ich wollte dich gerade fragen, was du noch sagen möchtest, okay. Ob es noch was gibt, was dir am Herzen liegt.
Ja, also einfach für die Menschen, die sowas erleben oder generell, es muss nicht das Elternsein sein, es ist für jeden komplett subjektiv, wie sehr sie die Beziehung zu einer Person schätzen oder so. Also ich würde halt einfach sagen, egal mit was ihr gerade hadert, ihr kommt da raus. Und was mir neben dem Schreiben geholfen hat, ist auch das Reden. Ich habe Gott sei Dank auch eine tolle Familie gehabt, die da war. Also traut euch reden auf jeden Fall darüber, wenn es euch zu viel wird. Wenn es eben mit Schreiben machen könnt, bringt es auf jeden Fall aus eurem Kopf raus. Egal, ob es mit Schreiben ist oder mit Reden. Werdet es los, ihr dürft es trauen. Also auch wenn ich eine sehr positive Person bin, habe ich viel getrauert in meiner Vergangenheit und manchmal trauere ich auch noch immer. Also das dürft ihr und das dürft ihr so lange, wie ihr das braucht. Und lasst es auch zu, aber wie schon gesagt, also vergesst es nicht, was die Person, die ihr verloren habt, euch hinterlassen hat. Denkt an die positiven Momente auf jeden Fall. Holt sich vielleicht, was mir auch hilft, ich trage eine Kette von meiner Mutter. Also die habe ich immer. Der wie immer oben, seitdem
sie gestorben ist. Zeigst du mir gerade?
Ja.
In Silber?
Ja.
Ist da ein Herz drauf mit einem Stein?
Ja, genau. Das ist ein Herz mit so einem goldenen Stein drauf.
Voll schön. Der Stein glitzert. Oh, das heißt, sie ist da immer bei dir?
Ja, genau. Sie ist immer bei mir. Und wenn ich zum Beispiel Angst habe, dann drücke ich die Kette immer und dann stelle ich mir vor, dass sie mir Energie gibt. Und das kann ich auch jedem empfehlen, dass ich irgendwas nimmt von der Person und dann einfach wirklich manifestiert, dass wenn sie die braucht, dass sie zum Beispiel das haltet oder so und euch das dann Kraft gibt. Also mir hilft das zum Beispiel auch viel. Ja.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Unglaubliche Stärke und mach weiter so und vielen, vielen Dank, dass du das geteilt hast.
Gerne.
Du bist nicht allein.
Danke, Isabella. Und zu dem Thema rufen wir jetzt Daniel an. Daniel ist leider gerade krank, deshalb gute Besserung an der Stelle und ich hoffe, es geht soweit, du bist soweit fit.
Ich würde es nicht machen, wenn es mir nicht gut ginge. Also ich habe gerade aktuell Corona hinter mir, aber bin schon am Weg der Besserung. Das heißt, ich freue mich sehr, dass wir telefonieren können und ganz liebe Grüße. Ich freue mich schon, also an alle Hörerinnen auch, ich freue mich schon sehr, wenn ich nächste Woche hoffentlich dann wieder persönlich vor Ort sein kann und mit dir gemeinsam eine Sendung machen kann. Und das ist traurig, dass ich jetzt nicht da sein kann, aber und traurig ist aber eine wichtige Emotion und deshalb das wolltest du ja wissen, oder? Also weil traurig sein ist tatsächlich was Wesentliches und ich glaube, jeder kennt das auch, oder? Weil wenn wir einen Verlust haben und das muss jetzt gar nicht der Tod eines liebgewonnenen Menschen sein, sondern Verlust und Traurigkeit kann auch kommen, wenn wir irgendwelche Fähigkeiten durch Krankheit zum Beispiel auch verlieren. Oder wenn wir uns trennen, wenn wir eine Trennung haben. Oder wenn wir Verlust von Sicherheit haben, finanzieller Natur, dann löst das auch einen Trauerprozess in uns aus. Oder auch wenn wir Lebenspläne uns gemacht haben und das funktioniert irgendwas nicht, wenn wir Ziele hatten. Und das ist dann auch ein Verlust und deshalb oder soziales Standing oder wenn ich mit meiner Identität irgendwie zu kämpfen habe. Also Traurigkeit kommt ganz, ganz oft bei uns vor und es ist rein biologisch extremst wichtig und die Natur, die Biologie hat sich was dabei gedacht, warum wir überhaupt trauern und warum das so schmerzvoll ist. Weil die Traurigkeit ist keine Strafe, fühlt sich manchmal so an, weil sie wirklich auch körperlich wehtun kann. Also das tut ja auch körperlich weh. Und das ist ja etwas, was uns tatsächlich ja sehr, sehr nahe geht, nicht nur psychisch, sondern was ja wirklich so ein ganz unangenehmes Gefühl, muss man ganz ehrlich sagen. Die Traurigkeit ist aber wichtig, weil nur diese Traurigkeit hat den Sinn, dass wir eben mit etwas abschließen können, das wir verloren haben. Um uns dann wieder was Neuem zuwenden zu können. Also es gibt diese Theorie, dass die Trauer kommt ursprünglich aus einer Zeit, wo die Kindersterblichkeit oder auch die Sterblichkeit von uns Menschen sehr, sehr hoch war. Und da mussten halt junge Eltern, wenn sie ihr Kind verloren haben oder auch wenn sie ihren Partner verloren haben, also wir reden jetzt von der Steinzeit, also jetzt nicht vor...
Also wirklich vor langer, langer, langer Zeit.
Genau, vor langer, langer Zeit. Und da musste man halt irgendwie, ein Prozess hat sich die Natur einfallen lassen, dass man möglichst schnell wieder bereit ist, einen neuen Partner zu suchen oder das nächste Kind zu bekommen, damit die Menschheit nicht ausstirbt. Und von da haben wir den Trauerprozess noch. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Trauerprozess auch ernst nehmen. Weil was ich sehr häufig erlebe, und da nehme ich mich jetzt nicht aus, ist, dass wir diesen Trauerprozess nicht so wirklich wahrhaben wollen. Weil es eben so unangenehm ist.
Weil es so schmerzhaft ist, ja.
Genau, uns irgendwie abzulenken oder den irgendwie zu verdrängen oder wegzutun. Und das funktioniert leider nicht. Also wir müssen durch diesen Trauerprozess durch und wir schaffen das alle und wir halten das aus. Weil manchmal hat man ja so diese Angst, das schaffe ich nicht. Es ist aber ganz wichtig, dass wir uns dem stellen auch. Und das kann manchmal sehr, sehr schwer sein. Und da ist es halt auch wichtig, vielleicht sich mit guten Freunden irgendwie zusammenzutun oder sich auch professionelle Hilfe zu holen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das alleine nicht irgendwie schaffen. Aber es ist essentiell und das sind vier Aufgaben, die wir in einem Trauerprozess zu bewältigen haben als Menschen. Das ist jetzt überschaubar. Mhm. Wir müssen in einem ersten Schritt irgendwie versuchen, oder die erste Aufgabe wäre, dass wir die Realität akzeptieren. Und das ist oft etwas, was uns gar nicht so leicht fällt, weil gerade am Anfang, wenn da irgendwas ist, dann möchte man das ja nicht wahrhaben. Ja? Und dann kommen wir in so eine Verleugnungsphase. Und das ist mal das Erste, dass wir es irgendwie realisieren müssen und akzeptieren müssen, dass wir was auch immer verloren haben. Und dann kommt die zweite Aufgabe, die auch sehr, sehr wichtig ist in diesem ganzen Prozess. Und das ist, dass wir alle Emotionen zulassen, die mit diesem Verlust einhergehen. Und das muss nicht nur Traurigkeit sein. Das kann manchmal auch Wut, das kann manchmal auch Aggression sein. Das kann manchmal auch Freude sein und die müssen wir tatsächlich irgendwie zulassen. Das ist es. Man kann sich das irgendwie vorstellen, unser Körper braucht so einen Reset, wenn wir was verlieren, damit wir uns wieder auf was Neues irgendwie einstellen können. Und in diesem Reset-Prozess passiert ganz viel auf emotionaler Ebene und das müssen wir einmal durcharbeiten und da alles zulassen tatsächlich. Der dritte Punkt ist dann, die dritte Aufgabe bei Traurigkeit ist, dass wir nach außen auch zeigen, dass wir was verändern, dass wir das wirklich akzeptiert haben. Das heißt, dass wir dann zum Beispiel, wenn wir einen Menschen verlieren, nach einer gewissen Zeit wieder anfangen, rauszugehen, uns wieder mit Freunden zu treffen.
Wieder am Leben wieder teilnehmen anfangen, quasi.
Wieder am Leben teilnehmen. Ja. Und die vierte Aufgabe ist eigentlich die schönste, weil die ersten drei Aufgaben, die binden extremst viel Energie. Also das ist ja irrsinnig anstrengend, kostet ganz, ganz viel Energie. Und die vierte Aufgabe ist dann diese Energie, die dann frei wird, wenn ich die drei Aufgaben vorher mache, wieder in neue Projekte oder in Neues irgendwie zu investieren und mich Neuem zuzuwenden. Und Das ist ja dann, wofür wir den Trauerprozess auch haben. Und das klingt, wenn man es jetzt so zusammenfasst, irgendwie als, okay, super, mache ich schnell. Und das bin ich ja in 2 Tagen durch eigentlich. Mhm. Das stimmt leider nicht. Also ein Trauerprozess kann sehr, sehr lange dauern. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich diese Zeit auch nimmt. Und diese Punkte müssen auch nicht nacheinander abgearbeitet werden, sondern die sind immer wieder auch mal, die gehen ineinander und manchmal widme ich mich schon was Neuem und dann werden wieder Erinnerungen kommen und das ist aber völlig okay. Und die dann auch zuzulassen und so ein Trauerprozess kann manchmal Jahre dauern. Und es heißt auch nicht, wenn ich diesen Trauerprozess abgeschlossen habe, dass ich dann nie wieder an den Verlust denke. Also das überhaupt nicht, das ist, stimmt auch nicht. Also es ist einfach, Trauern ist die Lösung und nicht das Problem manchmal. Ich muss zulassen und ich darf keine Angst davor haben, mehr oder weniger. Und dann kann ich das gut bewältigen, auch wenn es weh tut. Und das muss man auch ehrlich sagen. Es gibt auch in der Psychotherapie nicht das Mittel, dass man sagt, okay, ich spüre das gar nicht, sondern es ist ganz, ganz wichtig. Aber was wir in der Psychotherapie machen, ist tatsächlich die Menschen dabei zu begleiten, dass sie das gut aushalten können und das gut auch zulassen können. Mhm. Und das ist so ein wichtiger Prozess, der oft versucht wird, irgendwie nicht zu gehen, weil er halt unangenehm ist und dann aber mich immer wieder einholt. Ja, also deshalb. Und dann im besten Fall kann ich dann mit viel neuer Energie mich neuen Sachen widmen. Also dafür hätten wir die Trauer. Und das ist trotzdem nicht sehr leicht. Und vielleicht ein Tipp aus psychotherapeutischer Sicht, weil man ja oft auch als Angehöriger irgendwie sehr überfordert ist, wenn jetzt jemanden in meinem Freundeskreis oder in meinem Bekanntenkreis oder aus dem Medienkreis, da hat man oft so irgendwie das Gefühl, ich möchte demjenigen den Schmerz nehmen und sofort eine Lösung irgendwie finden. Oder ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder wenn jemand traurig ist.
Ich weiß meistens gar nicht, was ich machen soll, dann ehrlich gesagt. Also was soll man tun?
Einfach nur da sein tatsächlich. Also gar nichts lösen, sondern einfach nur da sein und sagen, okay, ja, es ist okay und es ist traurig. Und wir können jetzt gerade nichts machen, außer traurig zu sein. Aber du bist das nicht alleine und das einfach ist so. Und das wirklich einfach da sein, ja. Und nicht irgendwie versuchen, das ist immer so ein erster Reflex, den man dann hat irgendwie und sagt, ja, es wird schon gut und es wird besser und wer weiß, wofür es gut ist und positiv denken. Verstehe ich. Aber
hilft in dem Moment nicht.
Ja, und einfach tatsächlich, ich habe da letztens einen Artikel gelesen, das habe ich sehr, sehr schön gefunden, oft irgendwie auch dieses, meld dich, wenn du was brauchst, wenn es jemandem schlecht geht. Und das ist einer, und da hat ein Autor geschrieben, der den Artikel geschrieben hat, gesagt, das ist eigentlich eine der schlimmsten Sachen, die man irgendwie sagen kann, weil das macht man nicht als Betroffener.
Man muss sich selber bei ihnen melden, oder? Und so.
Einfach machen, wenn man das Gefühl hat, irgendwie okay, und man muss nichts lösen. Ich glaube, das ist das, warum man sich dann oft auch als Angehöriger nicht traut zu melden, wenn man selber keine Lösung hat. Also man muss nichts lösen. Es reicht tatsächlich, wenn jemand da ist und einem zuhört und in seiner Trauer dabei ist und sagt, okay, ja, das ist gerade extrem traurig und das ist so und bin für dich da und diese Traurigkeit hat jetzt Platz und darf da sein. Wir können jetzt nichts machen. Wir können traurig sein, weil wir gerade was verloren haben. Das ist ja auch so. Und da, also ich versuche und ich weiß, dass es urschwer ist, aber diesen Druck, den man sich oft selber macht, wenn man da irgendwo betroffen ist, okay, ich muss denen jetzt sofort in der Sekunde helfen und die größte Hilfe
den
ist,
den rauszunehmen.
Den Druck rausnehmen und einfach da zu sein. Weil das ist so und das wird wahrscheinlich auch jeder, der schon mal traurig war, es ist das Angenehmste und Beste, irgendwie in dieser schwierigen Situation einfach jemanden zu haben, der da ist. Und der muss nichts machen.
Du bist nicht allein.
Schwere Phasen werden oft kreativ umgewandelt. Das zeigt auch dieses Beispiel, Musikerin Fanny bei mir. Du kennst dunkle Phasen und du bist Künstlerin.
Genau, also ich bin die Fanny und ich bin Pop-Rock-Sängerin, mache englischsprachige Musik. Und komme ursprünglich aus Ungarn, was auch mit meiner dunklen Zeit was zu tun hat dementsprechend, aber schon seit 20 Jahren in Österreich und fühle mich sowieso ein Kind vom Universum, also fühle mich überall wohl in der Welt.
Das hast du voll schön gesagt. Das heißt, es gibt keinen bestimmten Platz, sondern du fühlst dich überall zu Hause quasi.
Genau, überall dort, wo es Menschen gibt mit den ähnlichen Einstellungen wie welche ich habe und ja, einfach eine ähnliche Sicht aufs Leben. Hauptsächlich da geht es darum, dass man einfach, dass einfach jeder willkommen ist, egal woher sie kommt, egal was für Religion sie haben, egal wen sie lieben, solange man sich gegenseitig respektiert und sich auch so benimmt. Ich setze mich mit jedem gerne hin und trinke einen Kaffee und höre mir die Geschichte an.
Das klingt schon mal nach einer gemütlichen, schönen Einladung. In der heutigen Sendung geht es ja um dunkle Zeiten im Leben, um dunkle Momente eben, um auch mal zu zeigen, hey, es ist nicht immer alles perfekt und man trifft einen Menschen und sieht aber nicht gleich so, was der eigentlich alles mitgemacht hat oder was ihn gerade belastet. Können größere Sorgen sein, kleinere Sorgen. Und wie man es dann aber auch wieder rausschafft, um andere eben zu inspirieren. Und jetzt wollte ich mal fragen, was dir da so in den Sinn kommt als dunkle Zeit. Du meintest, dass hängt auch mit Ungarn zusammen, wo du geboren bist, oder?
Genau. Also man muss dazu wissen, zu meiner dunklen Zeit, dass meine Eltern in Ungarn relativ berühmt sind und in Ungarn als kleines Kind sehr viel Mobbing dadurch erfahren habe, durch meine Mitschüler. Und wie wir dann nach Österreich gezogen sind, als ich 8 Jahre alt war, habe ich dann eher Mobbing wegen der Sprache also erfahren. Und das war halt mein ganzes Leben. Also ich habe noch immer ein bisschen Angst, so
ausgeschlossen zu reden, vielleicht zu sein.
Das ist meine Zweitsprache. Mhm. Schon, hauptsächlich so öffentlich habe ich eher Angst.
Du sprichst super.
Danke. Ich rede eigentlich tagtäglich 3 Sprachen, also Ungarisch, Deutsch und Englisch, weil mein Freund Italiener ist und wir reden nur Englisch miteinander. Also ich bin da wirklich eigentlich multilingual unterwegs, aber trotzdem, das waren sehr harte Jahre in meinem Leben.
Darf und ich mal die ganze fragen, ja? Also quasi, egal wo du warst, hast du wahrscheinlich immer das Gefühl gehabt, das passt gerade nicht, wie du bist oder du gehörst gerade irgendwie nicht dazu. Das heißt, in Ungarn in der Schule war das Mobbing wegen deiner Eltern, die quasi berühmt waren.
Genau, ja. Genau. Und in Österreich hauptsächlich wegen der Sprache. Und ich hatte immer das Gefühl, ich werde für etwas gemobbt, wofür ich nichts kann. Was nicht in meiner Macht steht und wo ich eigentlich nur hineingeboren worden bin. Und genauso geht es auch Menschen, die vielleicht für ihre, Sexualität gemobbt werden oder wen sie lieben oder wie sie sich identifizieren. Und das ist halt schon sehr bitter, wenn man eigentlich nicht an der Tatsache ändern kann und sich immer wieder versucht anzupassen, aber es scheint, irgendwer kommt dann immer und macht einen Kommentar.
Mhm. So. Das heißt, man kann quasi nie so sein, wie man eigentlich sein will oder wie man ist. Und gerade als Kind, wir haben schon mal eine extra Folge zum Thema Mobbing gemacht, Kinder können oft sehr, sehr grausam sein, ohne dass sie es mitbekommen. Und mir hat letztens ein Hörer geschrieben, den Spruch, hurt people, also quasi verletzte Menschen verletzen andere Menschen ganz oft, weil sie es nicht aufarbeiten. Und er hat geschrieben, dass Mobbing einfach irrsinnig tiefe Narben hinterlassen kann. Hast du da noch irgendwie so eine Erinnerung, was besonders schlimm für dich war?
Ja, das war als, Kleinkind, da habe ich zwar schon in Österreich gelebt, aber ich bin immer wieder zurück nach Ungarn, weil es da noch ein paar so Camps und so weiter gegeben hat und meine Eltern haben schon versucht, dass ich noch immer zu Ungarn einen Bezug habe. Und halt in diesem Camp, ich hatte eine sehr gute Freundin, aber sonst niemanden wirklich. Und ja, da hat man mich versucht, also dazu zu motivieren, dass ich da was vortrage, tanze, weil meine Eltern sind auch Musiker und Tänzer und so und halt kommen vom Kunstbereich, dass ich einfach was vorsinge und tanze. Und ich habe dann das gemacht, was ich geliebt habe. Und man dachte, super, ich kann das zeigen, was ich liebe. Und dann haben sie mich, das waren so 10, 15 Kinder, voll ausgelacht und beleidigt und gesagt so eben, ja, man sieht schon, dass du nichts abbekommen hast und so. Und irgendwann haben sie mich auch in die Mülltonne reingehauen. Und so.
Also, oh mein Gott, wirklich auch körperlich.
Ja, 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 leider nicht so viel. Das war das Einzige, was so körperlich war, aber es bleibt schon sehr hängen.
Natürlich, das ist, das tut mir voll leid. Das ist was man einfach nicht mehr rauskriegt. Wo andere, glaube ich, auch gar nicht wissen, was sie einem antun und wie lange man das mit sich herumschleppt.
Nein, glaube ich auch nicht. Ich glaube, als Kind versteht man nicht, dass das nicht nur Spaß ist.
Ja.
Also vielleicht haben sie mich auch einfach nur als Spaß, ja. Gib mal dich so in die Mülltonne, weißt du, diese große Mülltonne, diese Ding. Oder tanz mal was vor oder sing mal was vor. Mhm. Und dann natürlich als kleines Kind, also ich bin kein Voice of Germany Kind, Kids Voice oder so, wie das ist.
Aber gewesen. Das sind doch die wenigsten. Hauptsache man macht es gern, oder?
Ich kann also besser. Ja. Naja, und ich glaube, die verstehen das auch nicht. Nur sie hören vielleicht von zu Hause aus, ja, das ist das Kind von dem und dem und. Also es ist sehr schwer, da wirklich so ein zu finden, wo das Ganze wirklich herkommt bei Kindern.
Und hast du das Gefühl, dass du dich mittlerweile gefunden hast und fühlst du dich safe, so zu sein, wie du jetzt bist? Oder hilft dir da irgendwas bestimmt?
Das war tatsächlich so, dass ich vor 2 Jahren, ich habe meine Wohnung geputzt und ich habe meine Gitarre abgestaubt. Und ich habe in dem Moment ein Lied geschrieben, genau darüber, dass ich nie wirklich die sein, also dass man nicht immer der sein kann, der man eigentlich ist und man sich selbst quasi in den Tränen ertrinkt. Und ab dem Moment, das Lied hat mir dann so viel bedeutet, dass ich gesagt habe, okay, ich stelle mich meinen Ängsten. Meine größte Angst war, dass ich die Musik als mein Safe Place verliere durch eben Musikbusiness und so weiter, was halt mitkommt. Und dass, wenn man eben damit rausgeht und mit den eigenen geschriebenen Liedern rausgeht, dass man dann Mobbing erfährt.
Ja,
oder
und
halt
wieder Ablehnung, wie es halt früher, wie du es erlebt hast. Einfach diese Angst, was ja logisch ist.
Ablehnung. Ja, es passiert natürlich, weil sobald du irgendwas öffentlich machst, das nicht passiert, aber du musst damit halt umgehen. Aber in dem Moment habe ich mich entschieden, dass ich das mache und ich die Musik mache. Und ich habe auch die richtigen Leute dafür gesucht, die mich zuerst einmal einen Mentor, der mir da genau in dem Musikbusiness weitergeholfen hat und noch immer heute auch noch mich sehr seelisch auch unterstützt. Und seitdem habe ich dann schön langsam innerhalb vom Musikbusiness genau die Leute gefunden, die ich mir mein ganzes Leben gewünscht habe.
Oh mein Gott, wie schön ist das? Ich habe lustigerweise gerade, weil du das gesagt hast, einer Gruppe von Freunden, wir haben gerade geschrieben, wie lieb wir uns haben und wie froh wir sind, dass wir uns haben und füreinander da sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass das oft einfach lange dauert, bis du so deine Lieblingsmenschen findest. Aber es gibt dann nichts Schöneres, als wenn du dann so deinen Circle hast und weißt, hey, da gehöre ich jetzt hin, da kann ich sein, wie ich bin, die lieben mich, wie ich bin. Und das ist einfach mega, mega schön.
Genau. Und ich finde auch tatsächlich, dass man einmal sich trauen muss, selbst zu sein, um überhaupt die Leute zu finden. Weil wenn du dich immer verstellst, dann wirst du nicht die Leute anziehen, die eigentlich zu dir passen.
Das stimmt, ja.
Weil du deine eigene Persönlichkeit ja nicht zeigst.
Voll gut. Das heißt quasi, dass die Musik immer so dein Anker auch war.
Ja, immer.
Hast du noch irgendeinen Tipp für jeden, der uns jetzt zuhört, irgendeine Message, die du noch rüberbringen willst?
Ja, und zwar, nichts ist wichtiger als die mentale Gesundheit. Kein Job, keine Erwartung von anderen Menschen, von Familie, von der Gesellschaft. Nichts ist wichtiger als die mentale Gesundheit. Und wir leben nur ein einziges Mal. Und das müssen wir uns jeden Tag nicht einreden, sondern das ist die Tatsache. Das ist unsere einzige Chance. Und wenn wir irgendwann mal zurückblicken, dann muss das für uns passen und nicht für andere Menschen. Und ich bin mir sicher, ich habe es selbst erlebt, wenn man mal treu, also sich selbst treu ist und wirklich das macht, wofür man tagtäglich brennt und ohne Wecker aufsteht, dann findet man auch, genau, findet man auch, na gut, ab und zu braucht man, aber dann findet man auch genau die Leute, die dann das Leben noch schöner machen. Und für unsere mentale Gesundheit auch mithelfen natürlich.
Du bist nicht allein.
Jetzt eine Sprachnachricht von einer Krone-Hit-Hörerin.
Hallo, ich bin die Nina aus Freistadt. Und in meinem Leben hat es schon teilweise auch so Phasen gegeben, wo es mir nicht gut gegangen ist. zum Beispiel ist das bei mir oft im Winter so, dass ich halt einfach Winterdepressionen bekomme und dass mir dann halt schlecht geht. Also zum Beispiel so in meinen Teenagerjahren, da habe ich es teilweise gar nicht aus dem Bett geschafft, einfach nur weil mich diese Dunkelheit draußen immer so heruntergezogen hat und es war richtig schrecklich. Also ich habe überhaupt nichts mehr Augen kennen, überhaupt nichts mehr getan. Ich war schlecht in der Schule noch dazu irgendwie und dann hat es irgendwie gar nicht mehr gepasst. Und ich finde dann, wenn es da eh schon schlecht geht dann und du dann auch nichts auf die Reihe bekommst, ist dann halt natürlich doppelt schlecht. Aber ja, es war dann doch nicht so dramatisch und im Endeffekt hat mir dann wirklich nur das Sonnenlicht gefehlt und hat ein bisschen die soziale Interaktion mit anderen Menschen.
Zu dem Thema nerv ich jetzt Daniel wieder und ruf an.
Du bist nicht allein.
Die erste Mental Health Talkshow Österreichs mit unserem psychotherapeutischen Experten Daniel Matusch. Diesmal aber leider nicht in Real Life im Studio, sondern nur übers Telefon verbunden, weil du leider krank im Bett liegst.
Ja, ich liege nicht im Bett gerade, aber ich sitze
Stehst
vor meinem
du?
Bett.
Am Boden,
nein,
oder?
Nein, ich bin auch nicht vor meinem Bett, ich bin in meinem Büro im Raum neben. Egal, auf jeden Fall freue ich mich trotzdem, dass ich da sein kann und mit dabei sein kann, weil heute ein voll wichtiges Thema auch wieder da ist. Und ja, finde es schade, dass ich krank bin, aber ich glaube derzeit gefühlt jeder Zweite irgendwie, der entweder verkühlt oder Corona hat. Bei mir war es Corona, jetzt nach 3,5 Jahren habe ich das erste Mal auch bekommen. Ja, habe ich die Erfahrung auch gemacht, aber es geht mir schon wieder besser und deshalb freue ich mich, dass ich zumindest am Telefon da sein kann.
Ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall noch ausruhen. Davor habe ich aber noch eine Frage an dich.
Ja,
Wir haben heute schon ganz viel über viele verschiedene dunkle Phasen, dunkle Momente im Leben von Krone-Hit-Hörerinnen und Hörern gehört, was es leider gibt. Jeder trägt sein Päckchen. Und ich frage mich halt, wenn ich so aus dem Fenster schaue, alles dunkel, jetzt die düstere, dunkle Jahreszeit, gibt's wirklich auch sowas wie eine Winterdepression, quasi das Wetter das verstärkt, oder ist das so ein Mythos nur?
Nein, gibt's wirklich. Also jetzt die Winterdepression an sich nicht, aber es gibt so saisonale Depressionen tatsächlich und das hat auch sehr viel mit dem Winter zu tun. Also das sieht man auch, also mit der dunklen Jahreszeit, und das hat einfach damit zu tun, dass ich jetzt meistens nicht der alleinige ausschlaggebende Grund dafür, dass man depressiv wird, aber kann auch ein Grund sein, weil wir halt Sonnenlicht brauchen, weil wir Bewegung brauchen, weil wir frische Luft brauchen, weil wir soziale Kontakte als Menschen brauchen. Und das ist im Winter halt oft ein bisschen schwieriger und gerade das Sonnenlicht und die Bewegung an der frischen Luft fällt uns da halt sehr, sehr schwer. Und deshalb ist kein Mythos, sondern es ist wirklich verstärkend, dass im Winter die depressive Episoden zunehmen können und auch zunehmen, also kann man auch an Zahlen festmachen, und dass das schon einen Einfluss auch auf unsere Stimmung hat, und ich glaube, das braucht, kann ja jeder von sich selbst auch irgendwie nachvollziehen, oder? Gerade im Winter ist manchmal ein bisschen schwierig, da in eine gute Stimmung zu kommen, und wenn ich dann sowieso schon ein bisschen depressiv verstimmt bin oder wenn da was in meinem Leben passiert ist oder wenn ich überfordert bin und dann ist die ganze Zeit finster, dann macht das natürlich was auch mit meiner psychischen Befindlichkeit, und da kann es sein, dass sich wirklich eine Depression daraus entwickelt. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die so rezidivierende Depressionen haben, das heißt immer wiederkehrende depressive Episoden. Das ist ja auch eine Form der depressiven Erkrankung, und da ist es auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass die im Winter eher depressiv werden. Also das ist macht schon was mit uns, deshalb ganz, ganz wichtig, obwohl es kalt ist und nicht so schön ist, trotzdem versuchen, ein bisschen Sonnenlicht irgendwo abzugreifen. Und das muss jetzt auch nicht strahlende Sonne sein, sondern Tageslicht reicht auch schon, hilft ein bisschen. Also ist jetzt nicht das Allheilmittel, aber es ist zumindest helfend, dass man, falls man die Neigung dazu hat, dass man ein bisschen was dagegen machen kann.
Du bist nicht allein.
Jetzt bei mir Modedesigner Karim Alatami. Schönen Abend.
Schönen Abend, vielen Dank für die Einladung.
Ja, es geht ja heute um dunkle Momente, wie man es da rausschafft und wie man quasi Kraft aus diesen Momenten schöpft. Und du hast mir ja schon vorab erzählt, dass dein Lebensweg bzw. auch deine Kindheit nicht immer leicht war.
Das stimmt. Ich hatte eh, wie gesagt, keinen leichteren Weg. Also ich hatte schon einen ganz langen Weg, ganz viel erlebt. Also meine Kindheit, ich komme erstens aus dem Irak. Und Genau, also ein paar Kriege habe ich schon erlebt. Also in meiner Kindheit hatten wir den USA-Irak-Krieg, dann Bürgerkrieg und dann ISIS-Krieg. Und dazwischen war immer Fluchtkrieg und dann Flucht. Und jetzt bin ich in Österreich, bin ich hier als Modedesigner, Kostümbildner und auch in einer Boutique als Modeberater.
Das ist echt ein heftiger Lebensweg. Ich habe auch schon gelesen, dass du als Kind und als Teenie Profischwimmer warst.
Genau, also ich war schon von 4 bis 19, also im Nationalteam, also Profischwimmer und Wasserballer. Und als ich dann nach Österreich gekommen bin, musste ich leider wegen gesundheitlicher Probleme aufhören. Aber dann habe ich meinen Weg halt in der Modenwelt sozusagen gefunden. Und jetzt mache ich das. Und genau mit derselben Motivation sozusagen wie im Sport.
Das heißt, immer wenn es für dich schwer war, hast du dich quasi mit irgendeiner Leidenschaft von dir wieder rausgezogen und gerettet?
Genau. Ich habe mich immer mit irgendeiner Leidenschaft mich manchmal sozusagen abgelenkt oder mich selbst therapiert oder gerettet sozusagen, wie du gesagt hast. Und dann habe ich schon geschafft. Ich habe immer mit Sport früher oder dann später mit Kunst und Mode etwas dagegen gemacht, dass ich halt schwere Zeiten hatte.
Was war für dich so einer der schwersten, prägendsten Momente?
Das, glaube ich, das Allerschlimmste ist, wo ich noch 10 Jahre alt war, habe ich mal einen Anruf bekommen von meiner Familie, wo ich noch in Syrien gelebt habe, weil ich geflüchtet bin, dass mein Cousin, der einzige Cousin, der so alt wie ich war, wurde im Krieg, also von den Amerikanern, erschossen und getötet.
Oh Gott.
Aber das war, also jetzt ist schon, ich sage immer, alles was vorbei ist, ist vorbei. Ich bin jetzt da, ich mache mein Ding und natürlich ist es traurig, aber man kann nichts ändern. Es ist so, wie es ist, jetzt.
Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn man quasi seine ganze Kindheit oder sein ganzes Leben lang quasi immer auf der Flucht ist und diese Sicherheit nicht hat? Hast du das jetzt? Also hast du jetzt das Gefühl, du kannst das hinter dir lassen und fühlt es sich jetzt für dich schon wie zu Hause an? Oder ist das was immer in einem drinnen ist?
Ich muss ehrlich sagen, also ich fühle mich in Österreich, glaube ich, mehr meine Heimat, als ich im Irak war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Kunst und die Mode, die ich jetzt mache, die kann ich dort gar nicht zeigen. Das ist halt nicht so einfach, so eine Mode in die Richtung, die ich mache, dort zu zeigen. Weil generell ist Kunst, das Kunstbereich ist generell streng dort und man wird halt nicht so richtig akzeptiert. Und das, was ich jetzt hier mache, wird von jedem akzeptiert, wird von jedem auch supportet und ja, also ich sage immer auch, meine Heimat ist da, wo meine Freiheit ist.
Das ist ein schöner Spruch.
Danke. Ja.
Du bist nicht allein.
Hörerin Ramona dran, auch du hast schon viel erlebt, viel gesehen.
Boah, wie gesagt, also da wird es vieles geben, gell? Ich bin beruflich Krankenschwester. Also ich habe da schon einiges erlebt, ja. Wie würde man da wieder rauskommen? Ja, normalerweise ist es immer, also Altlasten hinter sich lassen und auf neue Ziele fokussieren, ja. Man muss Schritt für Schritt trotzdem vorwärts und nicht rückwärts gehen und nicht stehen bleiben. Gell?
Du bist nicht allein.
Und jetzt wechseln wir auf Englisch. Eine Premiere hier im Kronehit Psychotalk. Wer sich schwer tut mit Englisch, jetzt ist die liebe Sascha da. Sascha, dich habe ich beim Blank Space Event Art Against Depression kennengelernt. Du hast dir zum Ziel gemacht, quasi Mental Health Issues mit Kunst zu vereinen und möchtest so die Leute zusammenbringen, die wissen, wie das ist, wie sich das anfühlt. Und auch du hattest es nicht leicht in deiner Kindheit. Dein Vater war alkoholabhängig, du hast dich oft allein gefühlt, hast auch Mobbing-Erfahrungen und aus diesem Grund möchtest du jetzt Menschen helfen, weil du weißt, wie es sich anfühlt. Sascha, was hast du alles erlebt?
I grew up with alcoholic father,
mm-hmm.
who had very high depressions and he was struggling with, he tried to drinking, and he had struggles with stopping, like with he had like abstinence problems, and he had to take a lot of medications and different kind of stuff, and it brought him to the situations when he was over aggressive and couldn't control his emotions very well, and because he was coming from a very proud family.
Mm-hmm.
He didn't want people to know about it and to see it and to know about his conditions and his situation.
So he was hiding it?
Yeah, and he was kind of like putting down me and my mom because of that. And then he couldn't stand around any alcohol or any people who were drinking. So he kind of closed himself out of society for many years, and he took kind of him and my mom with, mm-hmm. that nobody could come to us to visit, no cousins, I didn't have siblings.
So you felt alone as a kid?
Yeah, I felt very alone, and I kind of created the fantasy world where I found out that I love writing and I love drawing and I love art, and that was something what made me feel better.
So whenever you felt bad, you like got creative?
Exactly.
Mm-hmm.
And I created kind of a fantasy world for myself. I kind of needed escape. I was very bullied at school because I was very different.
Wir haben uns ja auf dem Art Against Depression Event kennengelernt. Checkt gerne mal den Instagram-Kanal Blank Space Event aus. Es sollen auch nächstes Jahr zwei coole Events wieder kommen, so im März, April und Ende des Jahres. Also sei da auf jeden Fall dabei. I met you at an event in Vienna, which was called Art Against Depression. You organized everything by yourself, and I was so impressed, like how you are trying to stand up for mental health issues and combine it with art. And I was like, wow, you're trying to help so many people, and that's just
great. Yeah, now you
great.
Understand why.
And now I do because, understand.
Yeah.
But
this was for me escape. I was always just the creative kid, and I always even stayed longer at school and always jump into every creative project which was possible. I was writing a lot of stories for a lot of like contests and stuff like this, and I was drawing very much and painting, like even like we had the possibility to paint like a school wall and stuff like this. So this was always my escape, and I always kind of cured myself with art, and that is what I thought that I would like to bring to the Art Against Depression, you know.
So you have your own company now? What is it called? So if people want to follow and hear more from you?
Blank Space Entertainment.
Amazing. So you try to combine art and mental health issues, since you know what it feels like.
Yes.
Thank you so much. What would you suggest to someone who is going like through a hard time? Is there any advice you have for them?
I would suggest that those people to talk about it and not to close themselves at home or in themselves,
mm-hmm.
but to go out and seek help and to know that it's okay. And that to know that we have to overcome this if we want to move on in life. That it's very important to fight through it and to talk about it, to come out about it, and in that moment to find the freedom to let all of this pain and all of this struggling out, to know that they are not alone. That there are many people like this,
that is
and
important.
That if we hold together and help each other. And my first idea actually about even having my company and creating these events was to build community.
Die erste Mental Health Talkshow Österreichs, jetzt mit vielen dunklen Momenten schon. Und du wirst bemerkt haben, dass heute eine Person ganz besonders fehlt, Daniel Matosch.
Ich bin jetzt mit ihm übers Telefon verbunden, ja. Wieso bist du nicht da?
Das berührt mich gleich. Ich bin leider nicht da und es tut mir furchtbar leid und ich wäre sehr gerne da, aber ich bin einer von den gefühlt 8 Millionen Menschen in Österreich gerade, die krank sind. Oder halt, ich bin einer, ich habe Corona jetzt gehabt, zum ersten Mal nach 3,5 Jahren. Und deshalb bin ich im Krankenstand und es geht mir schon ein bisschen besser, sonst Selbstfürsorge und so, sagen wir immer, ist ganz wichtig.
Deshalb, also ich rufe dich nicht an und nerv dich, du hast zugestimmt.
Genau, ich habe zugestimmt und geht mir schon sehr ab, auch bei Corona zu sein und auch mit meinen PatientInnen zu arbeiten. Und deshalb freue ich mich, dass ich da jetzt zumindest am Telefon dabei sein darf. Also es geht schon wieder ein bisschen in die richtige Richtung.
Deshalb gleich mal gute Besserung. Aber das sagst du mir auch jede Woche, man muss auf sich aufpassen und sich gut ausruhen. Also ich hoffe, du machst das auch brav.
Das mache ich selbstverständlich, aber das ist ja auch ein Teil der Selbstfürsorge, weil mir die Sendung persönlich ganz, ganz wichtig ist und mir ja auch Freude bereitet und deshalb freue ich mich, dass ich jetzt irgendwie dabei sein darf und heute ein ganz, ganz wichtiges Thema irgendwie auch, das du besprichst mit unseren HörerInnen. Also da geht es ja ganz viel um dunkle Momente, um Schicksalspflege und das gehört leider oder Gott sei Dank, weiß ich gar nicht, wie ich sagen soll, aber es gehört halt auch zu unserem Leben dazu, dass wir Sachen, die nicht schön sind, aushalten müssen oder uns denen stellen müssen. Und das ist ein ganz wichtiger Part, finde ich. Und ich finde es aus meinem Job, jetzt kann ich nur sagen, ich finde es beeindruckend und unglaublich, was Menschen alles imstande sind auszuhalten und wegzustecken. Und da gibt es wirklich ganz, ganz schlimme Geschichten. Und wir haben ja heute auch schon, oder du hast heute auch schon ein paar Sachen gehört, die da passieren im Leben und die passieren können. Und trotzdem schaffen es Menschen, da irgendwie noch gestärkt manchmal sogar hervorzugehen, auch wenn es am Anfang gerade so ist, als würde man es überhaupt nicht aushalten. Aber es ist unglaublich, was wir Menschen für eine Fähigkeit haben. Es gibt ja auch einen Begriff dazu, der derzeit eh in aller Munde auch ist. Resilienz nennt man das. Also trotz eines Schicksalsschlages noch gestärkt aus einer Krise hervorzugehen. Und das ist unglaublich, was Menschen da aushalten können und wozu wir fähig sind, tatsächlich das zu machen.
Aber ich denke mir immer, du hast ja mit urvielen PatientInnen zu tun, das heißt, du wirst da wahrscheinlich tagtäglich mit solchen Sachen konfrontiert sein, aber wenn ich so manche Geschichten höre, dann schaue ich diesen Menschen an und denke mir, der sitzt mir jetzt gerade gegenüber, der hat ein Lächeln im Gesicht, wo ich mir denke, Wie kann man das schaffen? Oder ist das was irgendwie angeboren ist, dass manche Menschen mehr davon haben? Oder kann man das lernen? Kann man das überhaupt lernen, Resilienz?
Also man kann Resilienz lernen, ja, das ist die gute Nachricht. Oder man kann schauen, dass man versucht irgendwie, also Resilienz ist auf mehrere Säulen aufgeteilt. Also da gibt es sowas wie, dass ich einen Optimismus habe, dass ich es schaffe, Sachen zu akzeptieren, die passiert sind. Das ist ja eine der schwierigsten Sachen, gerade wenn es einen Schicksalsschlag gibt und auch so meistens die erste Aufgabe, die man irgendwie machen muss, wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass wir einen lieben Menschen verlieren, dann ist das Erste, das ich machen muss, ist das irgendwann einmal zu akzeptieren. Und davor fällt mir das aber sehr schwer, weil da komme ich in die Verleugnung und eine Trotzphase und bin wütend und das darf alles gar nicht sein. Und irgendwann muss ich das dann akzeptieren. Dann kommt ganz viel darauf an und was man ja auch schauen kann, wenn es einem vor allem gut geht, dass man schaut, dass man gutes vielleicht soziales Netz sich irgendwie aufbaut und das können gute Freunde sein, das kann die Familie sein, das kann aber auch ein professionelles Netz sein, also es können professionelle Helfer sein, wie Psychotherapeuten zum Beispiel. Es hängt davon ab, ob ich wirklich schauen kann und das kann man auch lernen, eher lösungsorientiert zu lernen. Oder vielleicht auch einmal die Opferrolle zu verlassen. Das finde ich, das klingt immer so ein bisschen schwierig, weil das sind ja oft die Menschen Opfer, aber da geht es nicht darum, dass man sagt, okay, du bist jetzt kein Opfer mehr, sondern da geht es darum, sein Leben wieder selbstverantwortlich in die Hand zu nehmen.
Und also, wieder halt glücklich zu werden, oder? Also halt.
Genau, ich war Opfer, aber ich bin nicht automatisch immer nur Opfer. Und das ist ein Prozess, der ziemlich schwer manchmal ist, langwierig ist. Und was auch dazu gehört, muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist auch ganz wichtig, auch traurig sein zu können. Weil trauern oder traurig sein ist oft nicht das Problem, sondern die Lösung eigentlich. Also das ist jetzt rein psychotherapeutisch gesehen, müssen wir manchmal traurig sein, wenn uns was passiert. Und desto mehr wir uns dagegen wehren, desto schwieriger wird es auch. Also wir müssen und wir können das auch aushalten. Und dafür haben wir die Traurigkeit, die Trauer eigentlich auch, dass wir da einen Prozess durchmachen, um uns von etwas Altem zu verabschieden und uns dann was Neuem wieder zuzuwenden. Und weil du vorher gesagt hast, da fällt mir gerade ein, weil du vorher gesagt hast, ist Resilienz irgendwie angeboren?
Ja.
Nicht wirklich, also ja schon, also wir Menschen sind resilient, aber man muss schon ein bisschen aufpassen. Ich vergleiche das manchmal sehr gerne mit einer Pflanze. Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir ein kleines Pflänzchen, das gerade irgendwie so die ersten so kleinen Ästchen irgendwie aus der Erde rausstreckt und Richtung Sonne wächst. Und dann macht es schon einen Unterschied, ob dieses Pflänzchen von klein auf irgendwie gehegt, gepflegt, gegossen wird, einen schönen sonnigen Platz hat, oder ob dieses Pflänzchen irgendwie komplett vernachlässigt wird und nicht gegossen wird, im Schatten steht, drauf herumgetreten wird, weil das gut gepflegte Pflänzchen wird irgendwann ein großer, starker Baum. Und wenn dann halt ein Sturm kommt oder so, dann ist es ja klar, dass dieser große, starke Baum, der immer gut gepflegt wurde und wirklich die Möglichkeit hatte, sich auch zu entfalten und zu wachsen und um den sich halt gut gekümmert wurde, dem Sturm auch eher standhält. Und wenn man da jetzt ein Pflänzchen ist, das von klein auf irgendwie tatsächlich nicht gut umsorgt wurde, dann ist es natürlich schwieriger. Also das ist schon, spielt schon auch eine große Rolle, was habe ich irgendwie erlebt. Aber grundsätzlich sind wir Menschen, und das erlebe ich in meiner täglichen Arbeit mit vielen Patientinnen, resiliente Wesen, und es ist wirklich unglaublich, was man alles aushalten kann.
Ich finde das so inspirierend, wirklich. In allen Gesprächen für die Sendung heute denke ich mir einfach nur so, wow, das ist so ein Vorbild. Ich habe heute erst mit einer guten Freundin von meiner Mama gesprochen, die ich, glaube ich, jetzt 10 Jahre nicht gesehen habe. Und sie hat so viel im Leben schon durchmachen müssen, wirklich so viele Schicksalsschläge. Und sie sagt, sie hat nie ihr Lachen verloren. Und das ist, glaube ich, das ansteckendste Lachen, was ich kenne. Und wenn man sie nicht kennen wird und nicht weiß, was da alles passiert ist in ihrem Leben, denkt man, ja, sie hat immer nur Glück gehabt. Und das finde ich einfach so bewundernswert, dass wir Menschen das schaffen.
Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen es nicht alleine schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, weil das manchmal irgendwie, wenn man so Geschichten hört und die sind sehr beeindruckend und ich glaube, okay, und ich schaff's nicht, ich müsste das auch, das stimmt nicht. Weil manchmal sind Sachen einfach, es ist bei jedem Menschen unterschiedlich tatsächlich. Also manche schaffen es eher und verlieren diesen Optimismus nicht. Bei anderen kann das dann auch tatsächlich zu einer psychiatrischen Erkrankung werden. Das kann sich zu einer Depression, wenn man überfordert ist, ausweiten. Da passiert dann auch in unserem Hirnstoffwechsel viel. Und da braucht man dann einfach psychotherapeutische oder auch psychiatrische Hilfe, manchmal auch Medikamente. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich da, wir Menschen, ich weiß, wir neigen dazu, uns zu vergleichen, aber es ist wichtig, diese Resilienz ist in uns allen drinnen und manchmal, und jeder hat aber einen anderen Zugang dazu, und ich glaube, es ist keine Schande, überhaupt nicht, und man muss es nicht alleine schaffen, sondern das ist genau die Arbeit auch von der Psychotherapie, und das ist mein Job auch oft, zu schauen, okay, wie kann ich das denn bei dem jeweils individuellen Menschen irgendwie fördern, weil da halt jeder unterschiedlich ist und jeder anders denkt, jeder andere Erfahrungen gemacht hat, jeder andere Bewältigungsstrategien hat und manche das vielleicht nie gelernt haben und erst lernen müssen, und deshalb ganz, ganz wichtig, sie wohnt in uns allen innen, die Resilienz, also wir sind widerstandsfähig und das ist echt unglaublich, was wir alles aushalten können, aber gleichzeitig braucht es auch manchmal Hilfe, weil wenn ich wirklich in einer Depression bin, dann fällt es mir ganz schwer zu lachen oder darüber zu stehen. Und dann habe ich auch irgendwie keine Möglichkeit mehr, weil sich auch in meinem Hirnstoffwechsel was verändert, irgendwas Positives zu sehen. Das ist ja Teil der Erkrankung und das kann passieren nach Schicksalsschlägen. Und da ist es ganz wichtig, sich dann auch professionelle Hilfe zu holen, um da aus diesem Teufelskreis, der mich immer weiter runterzieht, da auch auszubrechen, weil das alleine halt sehr, sehr schwer ist.
Du bist nicht allein.
Danke fürs Zuhören und vergiss nie zu lächeln.
Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.